Ich mache den echten Papas Podcast, weil ich ein liebenswürdiger Papa bin und an der anderen Leitung sitzt.
An der anderen Leitung sitzt der Marco, Redaktionsleiter des Magazins Men's Health Dad. Auch ein, was hast du gerade gesagt, liebenswerter Papa? Oder, naja, egal. Besprechen wir gleich. Und gemeinsam sind wir die echten Papas. Was hattest du gesagt? Liebenswerter Papa oder
liebenswürdig?
Liebenswürdig, genau. Liebenswert bist du natürlich, ja, das kann ich auch bestätigen. Liebenswürdig. Okay, ja, schön, dass wir wieder hier sind.
Ja, ich freue mich auch. Schön, dich mal wieder zu sehen hier nach 14 Tagen. Und wenn man rausguckt bei uns in Hamburg, was ja nicht selbstverständlich ist, wir haben angenehmes, schönes Wetter. Es schreit da eigentlich nach irgendwie so Abenteuern draußen. Ne? Nicht so dieses drin rumhocken und Fernsehen und zocken und so, sondern nein, raus in die Natur. Und das sind wir Hamburger ja sowieso ganz gerne. Darum eine Frage an dich. Wann hast du das letzte Mal so ein cooles Abenteuer mit deinen Kids draußen in der Natur gehabt?
Das letzte Mal? Also ich muss tatsächlich gestehen irgendwie, dass wir also so richtig die Naturburschen sind wir nicht alle zusammen irgendwie. Und mir fällt jetzt gerade unser erstes Naturerlebnis ein, also beziehungsweise unser erster Urlaub. Da war mein Sohn gerade 6 Monate, da haben wir zusammen Urlaub gemacht. Da waren wir zu dritt auf dem Darß und da waren wir auch am Strand. Und Strand gilt ja als Natur, oder?
Ja.
Und ich muss aber sagen, dass uns das damals schon als frisch gebackene Eltern ziemlich gestresst hat, weil irgendwie wir saßen in der Sandmuschel zu dritt und plötzlich hatte mein Sohn überall Sand. Also der ganze Körper war voll mit Sand und da waren wir so leicht überfordert, weil es bisher so ein sauberes Baby war und plötzlich hatte er an jeder Ritze einen Sandkorn und das ist, ich glaube, da hatte er auch nach Wochen noch, fand man noch Sand in seinem Körper. Und das war unsere erste Naturerfahrung. Seitdem sind wir schon öfter am Strand gewesen. Das mit dem Sand hat sich auch gebessert, beziehungsweise die Kinder können sich ja jetzt selbst entsanden. Aber also wir und Natur, da geht noch einiges, würde ich sagen.
Du, dann habe ich den richtigen Gesprächspartner für dich heute. Als hätten wir es geplant. Wir haben heute den Patrick von Ausgebüxt da. Und das ist so ein Mikroabenteurer. Also ich würde sagen, das ist mir fällt jetzt kein großer Abenteurer ein, aber das ist der Mikroabenteurer schlechthin. Und ich glaube, der kann dir nochmal echt coole Tipps geben, wie du mit deinen Kids draußen zum Beispiel im Wald übernachtest.
Der Rüdiger Neberg, der Mikroabenteuer wahrscheinlich,
ja,
genau. Oder?
Das, gut. Genau, der Rüdiger.
Okay. Genau. Also Mikroabenteuer ist ja ein Trend. An sich habe ich jetzt auch noch nicht so oft gemacht und tatsächlich mit Kindern kann ich es mir auch nicht so richtig gut vorstellen. Insoweit bin ich sehr gespannt, was der Patrick uns heute erzählen wird.
Bevor es gleich losgeht, noch ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor, das Familienunternehmen Hohenstein. Es ist eines von 18 unabhängigen Instituten der Ökotext-Gemeinschaft und ist auf die Prüfung, Zertifizierung und Erforschung textiler Produkte aller Art spezialisiert. Hohenstein vergibt mehrere Ökotext-Produktlabels, unter anderem das Label Made in Green, das zu den 3 strengsten Ökostandards weltweit zählt. Egal ob beim Kauf von Kleidung oder Windeln, am Made in Green Label erkennt ihr auf dem ersten Blick, dass A. das Material schadstoffgeprüft ist, B. das Material aus umweltfreundlichen Betrieben stammt und C. in der ganzen Produktionskette faire Arbeitsbedingungen herrschen. Das ist doch beruhigend für uns Eltern, oder? Schließlich berühren Windeln, Kleidung oder beispielsweise Lederschüchchen die Kinderhaut quasi ununterbrochen. Wer noch tiefer eintauchen möchte, findet unter dem Labelcheck auf www.madeingreen.com alle Infos zum zertifizierten Produkt. Nun aber viel Spaß mit Ausgebüxt.
Hallo Patrick, willkommen. Erstmal schön, dass du da bist.
Ja, danke.
Willkommen bei den echten Papas. Wir wollen ja heute über das Thema Mikroabenteuer sprechen und zwar Mikroabenteuer mit Kindern auch noch. Aber bevor wir da so richtig einsteigen, magst du vielleicht zum Anfang einmal nochmal ganz kurz skizzieren für alle Unwissenden unter unseren Hörern, was eigentlich Mikroabenteuer sind? Also was versteht man unter dem Begriff Mikroabenteuer?
Ja, also da gibt es natürlich keine feste Definition jetzt. Das kann jeder für sich selbst so ein bisschen feststellen. festlegen. Ursprünglich hat ja Alistair Humphreys den Begriff mal in die Welt gesetzt. Und er hat gesagt, das ist ein Abenteuer in der Nähe, was man im Alltag einbetten kann, also was man jeden Tag erleben könnte und was halt nicht so einen großen Aufwand hat, um in die Natur zu kommen. Und für uns ist auch so, wir haben da auch nicht härtere Kriterien, dass wir sagen, okay, dann ist es nur ein Mikroabenteuer, wenn es irgendwie so und so viele Stunden oder so und so viel Entfernung ist. Sondern für uns geht es auch einfach darum, sich auf Natur einzulassen und dann bereit sein für das, was sich ergibt einfach.
Okay, aber halt die Natur, die sozusagen greifbar ist vor meiner Haustür.
Genau, es geht immer um das, was du vor der Haustür ganz einfach erleben kannst halt, wo du keinen großen Aufwand hast.
Aber das heißt, wenn ich jetzt sozusagen, also das könnte ein Nachmittag sein, aber wenn ich jetzt eine einwöchige Fahrradtour mache und von zu Hause aus losradle, wäre das auch noch ein Mikroabenteuer.
Also für mich wäre das ein Makroabenteuer. Bitte? Für mich wäre das ein Makroabenteuer.
Die Grenze ist natürlich da ein bisschen fließend. Also es geht ja auch nicht darum, dass man irgendwie den Begriff da exakt definiert, aber für uns ist das eher eine kürzere Sache mit einer Übernachtung vielleicht oder zwei Übernachtungen. Aber wo es dann genau aufhört und wo es dann eher ein größeres Abenteuer ist, das muss halt jeder selber wissen. Es ist halt wichtig, dass es halt nicht so ein, ja, dass es halt einfach im Alltag machbar ist.
Wie bist du denn zum Mikroabenteurer geworden? Also wie bist du zu dem Hobby gekommen?
Also ich habe das mit meiner Frau, haben wir das schon immer gemacht irgendwie. Also wir hatten beide schon großes Interesse immer daran, an draußen sein und auch draußen schlafen, draußen kochen und ja einfach uns so auf die Natur einzulassen, auch im normalen Leben. Und als wir dann ein Paar wurden, haben wir uns ja gegenseitig so hochgeschaukelt und haben das immer mehr intensiviert und waren dann auch eben während der Arbeitswoche einfach mal draußen zum Schlafen gewesen und wir hatten so einen YouTube-Kanal gemacht, dann bevor wir Eltern waren, was ihr über das kennt. Da sind wir jeden Monat in eine andere Stadt gefahren und haben dann von da aus immer uns ein Mikroabenteuer gesucht, was man um die Stadt erleben kann. Einfach um so zu zeigen, egal wo man wohnt, es ist halt immer möglich, ein schönes Abenteuer zu erleben, ohne so einen großen Aufwand betreiben zu müssen.
Okay, wobei da natürlich der Gedanke, so man macht es direkt vor der Haustür, so ein bisschen weggefallen ist. Also es war dann sozusagen nicht vor der Haustür, sondern vor der Hoteltür irgendwie,
ja,
oder?
Nee, das war praktisch so, weil wir auch, wir haben viel mit Freunden gesprochen, die haben dann gesagt, ja, in Trier, da kann man ja Mikroabenteuer erleben, das ist ja so eine kleine Stadt und so. Und dann haben wir gesagt, nee, wir glauben, das kann man überall. Und deswegen haben wir dann das angefangen, dass wir einfach immer jeden Monat in eine andere Stadt sind und dann gesucht haben, kann man auch in Frankfurt rum Mikroabenteuer finden? Kann man auch um Mannheim Mikroabenteuer finden? In Berlin?
Okay, und Trier natürlich, weil ihr eigentlich aus Trier kommt.
Genau,
und da natürlich Trier, dann ja. Die Gegend unsicher gemacht habt. Okay, ihr habt ja jetzt zwei Kinder, ne? Wenn ich's.
Ja, genau.
Genau. Wie war das vor ein paar Jahren, als du und deine Frau euer erstes Kind bekommen habt? War da sofort klar, dass ihr so beim Mikroabenteuer bleibt? Weil natürlich irgendwie, also klar, ein Kind kriegen ist schon Abenteuer genug, aber ehrlich gesagt so, dass das klassische Abenteuer, da sagen ja viele Eltern dann so, ach, mit Kind kann man nichts mehr machen. Und tatsächlich stelle ich mir das auch als eine ziemliche Herausforderung vor, Mikroabenteuer mit Kind zu machen. Wie war das bei euch? Stand das gar nicht zur Diskussion, dass ihr natürlich weiterhin Mikroabenteuer erleben werdet, ob nun zu zweit oder zu dritt oder zu viert?
Also es war von Anfang an natürlich sehr wichtig, dass wir auch weiterhin solche Naturerlebnisse auch als Familie haben. Aber der Unterschied ist natürlich, wenn du jetzt so allein oder zu zweit unterwegs bist, dann gehst du auch ein bisschen an die Komfortgrenze vielleicht und versuchst dir so ein bisschen so Challenges zu setzen, um halt dich auch ein bisschen zu pushen. Und das, finde ich, ist als Familie ganz klar anders. Weil, wie du sagst, es ist an sich schon ein Abenteuer. Und für mich geht es dann als Familie eher darum, sich auf das einzulassen, was man zusammen erlebt mit den Kindern und so einen Rahmen abzustecken und dann einfach offen sein für das, was sich entwickelt, was die Kinder entdecken, was sie sich wünschen. Aber auch klar zu haben, okay, ich werde das jetzt nicht so pushen, ich werde das jetzt nicht so einer Grenzerfahrung machen, sondern einfach zum schönen Naturerlebnis. beantwortet das die Frage?
Ja, also es geht nicht mehr so ums Challengen oder um seine eigenen Grenzen auszutesten, also sondern ihr Vater schon eine Stufe zurück, ne? Oder? Oder beziehungsweise die Kinder vielleicht so ein bisschen, weil man will die Kinder sicher ja auch nicht an ihre Grenzen bringen oder über ihre Grenzen, aber halt irgendwie in die Richtung schon mal bringen, oder? Und wie du schon sagst, die Freude an der Natur, was natürlich auch bei vielen viel zu kurz kommt.
Ja, genau. Also die Kinder bringen sich natürlich von selbst an ihre Grenzen. Die sind ja darauf programmiert, dass sie immer wieder so ihre eigenen Grenzen ein bisschen pushen. Aber das müssen sie halt selber dann können. Und da ist es dann irgendwie, dann wird es eher Stress bringen, wenn ich dann von außen auch noch versuche, noch mehr zu pushen.
Wie war denn euer allererstes Mikroabenteuer zu dritt? Weil ich glaube, man muss sich ja dann, oder ihr habt euch sicherlich erst einmal komplett neu orientieren müssen. Welche Möglichkeiten gibt es eigentlich mit einem Kleinkind oder mit einem Baby sogar?
Ja, stimmt auf jeden Fall. Also wir haben natürlich von Anfang an, als unser Sohn auf die Welt kam, haben wir auch von Anfang an viel draußen gemacht. Aber so ein Baby ist halt eher einfach dabei. Also man nimmt es halt einfach mit und dann ist die Herausforderung, dass es halt einfach zu trinken hat und gewickelt wird draußen und dass es einfach zufrieden ist. Und mit der Zeit ändert sich das dann natürlich. Und unser erstes größeres Abenteuer, als unser Sohn noch ein Baby war, war eine Übernachtung draußen. Da haben wir dann aber auch ein bisschen gewartet. Er ist im Dezember auf die Welt gekommen, da wollten wir das nicht direkt machen. Dann haben wir gewartet, bis es dann nachts schon 10 Grad ist und dann sind wir aufgebrochen.
Aber wie alt war er da? Entschuldigung, ich muss einmal zwischenfragen.
Im April haben wir das gemacht, also da war er 5 Monate alt.
Okay, also auch noch sehr, sehr klein.
Der war noch sehr klein, genau.
Ja.
Und wir haben uns aber vorgenommen, ja, wir wollen auf jeden Fall auch im Wald übernachten, auch mit unserem Sohn. Und genau, haben wir, wie gesagt, gewartet, bis es halt wärmer als 10 Grad nachts gemeldet war, weil das für uns so unsere definierte Grenze war.
Immer noch kalt.
Ja, aber ja. Im Schlafsack geht das aber ganz gut.
Und wenn man sich dabei bewegt beim Schlafen, dann wird einem auch warm.
Ja. Ich weiß nicht, ob das so ein Faktor ist dabei.
Aber hat ein 5 Monate altes Baby dann seinen eigenen Schlafsack? Oder hat er dann bei euch mit dem Schlafsack geschlafen? Oder?
Also wir hatten einen Doppelschlafsack dabei gehabt für ihn und für meine Frau. Also die haben sich einen Schlafsack geteilt. Man kann ja so, die meisten Schlafsäcke, die kann man zusammenzippen. Da gibt's die mit links und rechts. Und da kann man aus 2 Schlafsäcken einfach so einen ganz großen machen. Hm. Und das hatten wir halt dabei für meine Frau und unseren Sohn. Und da haben die dann drin geschlafen. Aber was halt ganz wichtig war bei dem Abenteuer, haben wir dann gemerkt, weil wir hatten das ja vorher schon oft zu zweit gemacht. Aber als wir unterwegs waren, wussten wir nicht, okay, wird das jetzt so, wie wir uns das denken? Wird der Kleine das überhaupt mögen? Wird er schlafen können und so? Und der Knackpunkt bei uns war dann wirklich, dass wir gemerkt haben, okay, wir müssen jetzt loslassen davon, ob das klappt. Wir müssen halt bereit dafür sein, vielleicht wird das auch einfach nichts und wir gehen wieder nach Hause, weil es dem Kleinen einfach nicht gefällt. Und dieses Loslassen, so dann offen sein dafür, wie fühlt sich das an, wie gefällt es dem Kleinen, das war für uns dann irgendwie so das, was so den Knoten gelöst hat. Und dann haben wir auch eine wunderschöne Zeit am Ende.
Also ich finde das eine unglaubliche Geschichte, weil ehrlich gesagt so, ich hätte mir jetzt nicht vorstellen können, mit meinem 5 Monate alten Sohn draußen im Wald zu schlafen, mal unabhängig davon, dass ich es mir auch ohne Kind nicht vorstellen könnte. Aber ich glaube, so geht es ja vielen Eltern, dass sie einfach so übervorsichtig sind. Und wenn man den meisten sagen würde, so, ey, nimm dein 5 Monate altes Kind und schlaf mit dem mal draußen im Wald, die würden nur den Kopf schütteln, oder? Also Hut ab auch vor so viel Mut, weil, glaube ich, schon viele Eltern gerade zu Beginn doch übervorsichtig sind und verängstigt.
Ja, wobei, es ist natürlich nicht wirklich gefährlich. Es ist halt einfach eine Sache, die man vielleicht normalerweise nicht macht. Das ist, glaube ich, der Punkt.
Also wobei, ich muss sagen, ich habe die Erfahrung gemacht, wir sind damals hier bei uns in der Nähe von Hamburg, gibt es das Summertail Festival. Das ist kein typisches, klassisches Festival, wie man es nun mal unter Festival kennt, sondern ein Familienfestival mit verschiedenen Bühnen und Möglichkeiten für Yoga und sowas. Und da haben wir mit unserem 3-Monatigen auch das erste Mal im Zelt gepennt. Und das war, der ist im Mai geboren, das war immer August. So, und es hat ziemlich geregnet. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir davor auch Gedanken gemacht, aber nachdem wir es einfach durchgezogen haben und festgestellt haben, es funktioniert ja, haben wir plötzlich irgendwie so gedacht, naja, gut, dann werden auch andere Dinge funktionieren, glaube ich. Ich glaube, das ist manchmal einfach nur in dieses kalte Wasser springen und irgendwie funktioniert es dann.
Du bist ja auch ein Mikroabenteurer, wusste ich gar nicht.
Ja. Das doch mal.
Ja. Also unglaubliche Geschichten. Gut, also vielleicht brauche ich einfach auch noch mal ein bisschen Inspiration. Also ihr wurdet ja auch inspiriert. Einer der großen Mikroabenteurer in Deutschland ist ja der Christo Förster. Der hat ja auch das Vorwort eures Buches geschrieben, Patrick. Und der ist sozusagen ja der Pionier der Mikroabenteurer. Und wenn der von Mikroabenteuern spricht, dann sind das solche Geschichten wie nachts von Hamburg nach Berlin radeln mit dem Fahrrad.
Geil.
Oder was wir letztens hatten wir auch mal eine Geschichte von Ihnen im Heft in Men's Health, da ist er, glaube ich, mit dem Sub nach Helgoland gepaddelt. Also auf jeden Fall auf irgendeine Insel. Also schon Sachen, die einen so an die Grenze führen. Wobei ich tatsächlich sagen muss, als Vater würde mich schon die Tatsache an die Grenze führen, mit meinem 6 Monate alten Kind draußen zu übernachten. Nun, habt ihr ja inzwischen nicht nur ein Kind, sondern 2 Kinder und vielleicht brauchen unsere Hörer auch nochmal so ein bisschen Inspiration und ich vielleicht auch, was man denn so machen kann als Mikroabenteurer, wenn man die Kinder mitnehmen will. Hast du da vielleicht einfach nochmal ein paar Beispiele, was ihr seit der Zeit mit den Kids gemacht habt?
Also wirklich ganz verschiedene Sachen. Also eine der großen Sachen, größeren Sachen, die wir gemacht haben, war so eine Trekking-Tour. Das ist natürlich auch dann haarscharf an der Grenze, ob das jetzt ein Mikroabenteuer ist oder nicht. Da waren wir halt, da sind wir aber auch direkt hier in der Gegend gestartet und waren dann zu dritt mehrere Tage auf Tour gewesen, haben draußen übernachtet. Und wir hatten dafür so einen Wagen gehabt, so ähnlich wie eine Schubkarre, die man hinter sich herzieht. Da hat man das ganze Gepäck drauf. Genau, einer von uns beiden hat halt immer das Baby getragen und dann waren wir wirklich den ganzen Tag unterwegs und haben uns dann abends einen Schlafplatz gesucht. Hat insofern Mikroabenteuer-Aspekt, weil das halt wirklich, das war halt bei uns vor der Haustür, es war praktisch so wie mehrere Mikroabenteuer hintereinander gehangen. Und das war wirklich ein richtig tolles Erlebnis zu dritt, weil das wirklich so ein wahnsinniges Wildnis- und Freiheitsgefühl war. Wir waren die ganze Zeit super nah an unserem Heimatort. Das ist jetzt ein bisschen was Größeres. Aber
und zu viert? Ein Mikroabenteuer zu viert mit 2 Kindern? Also wird ja nicht einfacher,
ja,
wenn man mehr Kinder hat.
Also unsere Tochter ist natürlich jetzt noch so klein, dass sie auch wirklich eher dabei ist. Also wir machen dann was eher mit unserem Sohn und die Kleine ist dann dabei.
Sagst du vielleicht nochmal ganz kurz, wie alt die jetzt sind?
Unser Sohn ist jetzt 2,5 und unsere Tochter ist ungefähr ein halbes Jahr alt.
Okay, aber ist ja auch ein Alter, wo er mit dem Sohn auch schon unterwegs war, sozusagen.
Genau, genau. Man merkt nur jetzt, sie sind halt sehr unterschiedlich. Also unser Sohn ist halt auch schon, der hat halt zum Beispiel total viel Lust, draußen zu kochen, was wir halt sehr, sehr gerne und sehr oft machen. Dann hat er so richtig Begeisterung, irgendwie dann den Kocher aufzubauen und hilft dann so gerne dabei, dass wir das dann irgendwie, dass wir uns draußen halt zusammen uns was zubereiten. Das begeistert ihn halt richtig. Und die Kleine ist natürlich dann eher dabei. Die wird dann einfach versorgt und hat, die kriecht dann ein bisschen rum und guckt sich vielleicht Blätter an oder solche Sachen.
Aber ihr habt auch schon zu viert jetzt eine Nacht im Wald verbracht oder habt ihr das jetzt in der Konstellation noch nicht gemacht?
Nee, wir haben das tatsächlich noch nicht gemacht. Und das liegt wirklich daran, dass die Nächte bis jetzt sehr kalt waren.
Okay.
Hier war noch keine Nacht über 10 Grad und wir wollten das unserem Baby jetzt nicht zumuten bei der Kälte. Das ist auch so, dass als Eltern weißt du auf der einen Seite das pushen und irgendwie auch vielleicht Wünsche haben, aber andererseits auch immer zu schauen, was gerade ist und dann auch ein bisschen flexibel zu sein, wenn es gerade halt noch nicht so die richtige Zeit ist. Mhm. Also das finde ich die Herausforderung, kennt ihr bestimmt auch. Ich finde das allgemein mit Kindern so.
Also da schlägen schon zwei Herzen in deiner Brust, kann man das sagen? Einmal die des Mikroabenteurers und einmal die des Vaters. Muss man da tatsächlich so ein bisschen abwägen?
Och, so würde ich es jetzt nicht sagen. Nee, ich habe eine wunderbare Zeit mit den Kindern draußen. Ich würde vielleicht alleine noch mal andere Sachen machen. Das stimmt schon. Ich glaube so, diese Bedürfnisse übereinbringen, was die Eltern an Bedürfnissen haben, was die Kinder an Bedürfnisse haben, das ist ja immer so. Und das ist halt einfach wichtig, sich das bewusst zu machen und dann einfach gemeinsam was zu gestalten, was an allen Spaß macht.
Ich glaube ja vor allem, dass, also wir haben ja, Marco, mittlerweile, glaube ich, auch durch ganz viele Gesprächspartner die Erfahrung gemacht, dass das, was man als Eltern ja den Kindern sozusagen auch vorlebt und wo man dann eine gewisse Sicherheit dabei ausstrahlt, dass da irgendwie, das nehmen die ja mit. Und da, mein Gedanke ist ja, dass wenn du jetzt schon so früh mit deinem Kind, wenn es auch noch Baby ist oder Kleinkind, solche Abenteuer erlebst, dass die das mitnehmen und später dann auch selber lieben, dann auch in die Natur zu gehen. Also ich würde das mal daran festmachen, wir sind damals mit unserem Kleinen, der war noch nicht mal ein Jahr alt, haben in der Elternzeit gemacht, sind mit Camper durch Lande gefahren. Und der liebt es mittlerweile so, dass wir haben jetzt ein Wohnmobil, das ja total voll darauf abfährt, weil er irgendwie so dieses, wir fahren raus und wir übernachten im Auto, geil findet, quasi. Und was mir jetzt aber auch noch, weil wir gerade bei den Ängsten waren, noch in den Sinn kommt, ist, was waren denn damals eure Top 5 Ängste, die ihr hattet? Oder was kam euch so durch den Kopf, wo ihr sagt, so das, da hättet ihr Respekt vorgehabt?
Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir da wirklich große Ängste haben, weil wir sind ja, also wir waren ja da schon sehr erfahren damit. Wir haben das ja schon häufig erlebt und wir wussten ja auch, dass es keine wirklichen Gefahren gibt, außer dass man halt nach Zecken schaut am nächsten Tag. Von daher hatten wir nicht so wirklich so Ängste in dem Sinne, aber wir wussten halt einfach nicht, wie es ihm gefällt. Also wir haben uns das natürlich als so als Eltern gewünscht, so dieses Erlebnis zu haben und haben uns auch gewünscht, dass es ihm Spaß macht. Unsere Angst war, dass es vielleicht einfach nicht sein Ding ist oder so.
Also, dass er quasi die Nacht durchschreit und den Wald quasi, naja, gibt es keine Wildtiere mehr in dem Wald, weil hat die ganze Zeit die Nacht geweint.
Zum Beispiel, ja, einfach so, ich finde, man macht sich ja vor, also man hat ja Wünsche, wie man sich das vorstellt und dann, ja, ist halt ungewiss, ob es wirklich funktioniert oder nicht. Also, es kann ja auch sein, dass ein Kind sich irgendwie im Camper nicht wohlfühlt oder so. Also, weiß ich nicht, ob es das gibt, klar. Aber es könnte halt passieren.
Ja, natürlich.
Patrick, ich habe gleich zwei Fragen, die schieße ich gleich mal hintereinander weg. Also erstens, also jetzt hattest du ja von eurem ersten Mikroabenteuer zu dritt erzählt. Da wart ihr ja zu dritt unterwegs mit der Übernachtung. Aber du hast ja wahrscheinlich auch schon mal so ein Vater-Sohn-Mikroabenteuer gemacht, ohne die Mutter, oder? Seid ihr immer sozusagen als Familie unterwegs?
Nee, nicht unbedingt. Nee, wir haben ja auch uns arbeitsmäßig dann oft abgewechselt und dann war ich halt mit dem Kleinen unterwegs, wenn Jana gearbeitet hat. Und dann haben wir das oft so gemacht. Also was ich super gerne gemacht habe mit ihm letzten Sommer, ist, dass wir dann einfach mit dem Fahrrad in den Wald sind, eine Hängematte mitgenommen und dann einfach habe ich halt so ein Angebot gemacht. Ich habe dann die Matte aufgebaut, wir haben uns vielleicht ein Häuschen gebaut im Wald und dann haben wir einfach den Tag so sich entwickeln lassen. Und das finde ich halt...
Ja, also ich bin so begeistert gerade von dieser ganzen Geschichte, weil es so viele Väter gibt, die im Grunde ja schon Angst haben, zu Hause in den eigenen vier Wänden alleine mit ihrem Kind zu sein, gerade mit so kleinen Kindern. Ne? Also oft wird es Vätern nicht zugetraut, aber viele Väter trauen es sich auch nicht zu. Die sind dann so unselbstständig, dass sie sagen, ich weiß gar nicht, was ich machen soll und haben auch einfach keine Routine. Und du machst das so entspannt nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch noch draußen in der Natur, was zugegebenerweise natürlich dein zweites Wohnzimmer ist. Aber trotzdem, ist das eine Entspanntheit, die du dir auch erst antrainieren musstest? Oder ist das gegeben sozusagen, diese gewisse Gelassenheit mit dem Kind draußen in der Natur?
Ich glaube, ich hatte den Vorteil, wir haben halt von Anfang an uns die Kinderbetreuung sehr gleichmäßig aufgeteilt, soweit es halt geht und als sie gestillt hat. Aber dadurch habe ich halt sehr viel Zeit mit ihm verbracht auch. Und ich glaube, das hat mir dann schon geholfen, dass ich dann auch souveräner wurde. Aber ich muss halt jetzt sagen, zum Beispiel, mit zwei Kindern loszugehen zurzeit, ist für mich jetzt gerade auch schwer, weil die, unsere Tochter wird halt noch gestillt und dann habe ich halt immer ein ganz kleines Zeitfenster, nur bis sie wieder Durst bekommt. Oder ich weiß nicht, vielleicht kann ich sie noch ein bisschen mit Essen, mit irgendwas zu knabbern hinhalten, aber vielleicht muss sie dann doch zu Mama. Das ist halt dann schon jetzt leichter, finde ich, wenn die Kinder nicht mehr, wenn die nicht mehr gestillt werden einfach, weil sonst ist Mama halt irgendwie immer hat halt einfach eine Sonderrolle. Ist immer gut.
Also da müsst ihr euch tatsächlich, da müsst ihr euch tatsächlich als Mikro-Abenteurer-Familien wieder neu finden, oder? In dieser neuen Vierer-Konstellation. Und es braucht vielleicht einfach auch noch eine gewisse Zeit, um da wieder das machen zu können, was ihr zu dritt gemacht habt. Aber ich bin mir sehr sicher, dass das kommt. Ich habe ja noch eine zweite Frage angekündigt. Und zwar, wenn jetzt Hörer noch nicht ganz überzeugt sind, mit ihren Kids auch ein Mikroabenteuer zu erleben, was würdest du ihnen sagen? Dein Plädoyer für Mikroabenteuer mit Kind. Warum sollte man das diesen Sommer, vielleicht gerade diesen Sommer, diesen Corona-Sommer, gerade jetzt tun?
Also zum einen ist es halt einfach eine ganz tolle Möglichkeit, richtig schöne Erlebnisse ins normale Leben einzubetten und eben nicht irgendwie sich so abzuhetzen und dann das irgendwie alles irgendwie auf den Urlaub zu verschieben oder auf ein paar Ausnahmetage, wo man dann irgendwie versucht zu entspannen und dann klappt es vielleicht doch nicht, weil es dann doch irgendwie stressig ist. Also ich finde halt die Mentalität wunderschön, einfach zu sagen, okay, ich laufe nicht leer und dann muss ich irgendwie wieder auftanken, sondern ich reiche mir meinen Alltag einfach so mit Natur an und mit ja, Abenteuern, Erlebnissen an, dass es halt, dass ich dann nachhaltig funktioniere und dass es uns allen Freude macht. Und ich finde, eine ganz wichtige Motivation dafür ist einfach, dass Kinder die Natur auch brauchen einfach. Weil in der Natur, also es gibt halt Dinge, die können Kinder nur in der Natur, in einer Umgebung lernen, die halt nicht so gestaltet ist. Auf dem Spielplatz, da gibt's halt, da gibt's eine Rutsche, da gibt's eine Wippe und das ist alles so, so Dinge, dafür ist dann vorgesehen, wie man es benutzt. Also ja, auf der Rutsche rutscht man runter, auf der Wippe wippt man hin und her und so muss das halt gemacht werden. Aber wenn ein Kind halt jetzt draußen ist im Wald, dann muss es halt viel kreativer sein, um sich zu überlegen, was es jetzt machen möchte. Man hat vielleicht einen Stock gefunden und wird der Stock zum Zauberstab oder wird zu einem Auto oder zu einer Rakete oder was weiß ich was. Und das erfordert halt ein Maß von Kreativität, was in einer vorbestimmten Umgebung gar nicht so unbedingt sein muss. Also was da nicht gefordert ist. Und genau, dadurch lernen Kinder halt Sachen, die sie sonst nicht lernen würden oder erwerben halt Fähigkeiten, die sonst halt schwer zu bekommen sind. Und das finde ich ist halt eine ganz wichtige Motivation, seinen Kindern das einfach mitzugeben. Und wie du sagst auch eben dieses, wenn Kinder dann als Baby schon viel oder als Kind viel draußen sind, dass sie dann die Natur auch kennen und auch später wissen, okay, wie hängt eigentlich jetzt mein Leben zusammen mit dem Rest des Lebens auf diesem Planeten? Und so ein Gefühl dafür zu haben, okay, ja, wie fügen wir uns jetzt ein so in dieses ganze System? Ja. Du merkst, ich gebe mich jetzt ein bisschen warm, aber ich finde, es gibt ganz viele
Knöpfe. Aber wo wir gerade dabei sind, was ist denn so das typische Einsteiger-Mikroabenteuer für Anfänger-Mikroabenteurer? Also ist es schon die Übernachtung auf dem Balkon, einfach die Matratze rausräumen im Sommer und dann sich da eine kleine Butze bauen? Und da, ich meine, kann ja auch ein kleines Mikroabenteuer sein. Ne? Also am Ende des Tages, glaube ich, ist der Fantasie da keine Grenzen gesetzt.
Ich finde das in der Tat auch echt sehr guten Anfang. Also ich finde, auf dem Balkon übernachten ist halt, also man könnte ja meinen, das ist irgendwie genauso, wie wenn wir im Wohnzimmer auf der Couch übernachten, aber auf dem Balkon ist doch schon ein bisschen was anderes, weil dann ist man ja in der frischen Luft und man wird dann eben morgens von den Vögeln geweckt und die Sonne scheint oder die Sonne scheint nicht. Vielleicht regnet es an einem vorbei, aber man kriegt trotzdem ein bisschen was ab oder so. Yeah. Also es ist viel weniger kontrollierbar, als wenn ich einfach in einem Zimmer bin. Und deswegen finde ich das wirklich eine sehr schöne, so schönes Rantasten daran. Und auch wir haben das auch schon mal gemacht, dass wir dann uns einfach in den Garten gelegt haben bei uns oder so. Yeah. Da gibt's dann auch Sterne zu sehen. Das ist einfach immer ein schöner Start. Also deswegen, ich glaube, so dieses die Latte erstmal so niedrig legen, einfach mal die Schwelle ja so niedrig haben, dass man einfach mal loslegen kann. Das ist das ganz Wichtige. Einfach raus, einfach was machen.
Also und mal unabhängig davon, also ob man jetzt im Wald übernachtet oder auf dem Balkon oder wie auch immer das Mikroabenteuer aussehen soll, hast du so die drei wichtigsten Tipps, die du unseren Hörern geben kannst, bevor es losgeht? Also wahrscheinlich Windel nicht vergessen, oder?
Gehört zur Ausrüstung.
Ja, Windel nicht vergessen, das stimmt. Also ich finde es ganz wichtig, so dieses im Kopf zu haben, dass die Kinder die Führung übernehmen dürfen. Also ich als Vater, ich überlege mir einen Rahmen, ich überlege mir vielleicht, wir gehen dann heute an den Bach und ziehen unsere Schuhe aus und gehen einmal 200 Meter quer durch und gucken, was da passiert. Aber wenn wir dann vor Ort sind, dann stelle ich mich darauf ein, dass mein Kind oder meine Kinder einfach dann entscheiden dürfen, was sie wollen. Und wenn sie dann eben nur ein paar Meter gehen wollen und dann sehen sie was anderes und wollen querfeldein den Hang hoch, dann ist das halt das Richtige in dem Moment. Und das macht den Kindern dadurch halt richtig viel Spaß und es macht auch das ganze Unternehmen einfach entspannter. Zweiter Tipp.
Wir zählen ganz mit. Bitte? Wir zählen mit, die Tipps.
Ja, ich gucke ja auf meine Notizen. Ich habe mir ja vorher schon Gedanken gemacht, weil wir haben ja, welche drei Tipps sind wirklich die wichtigsten. Also zweiter Tipp, aus meiner Perspektive, immer was Leckeres zu essen dabei haben. Das finde ich halt so wichtig, weil es halt einfach die Laune hebt. Und wenn es geht, auch draußen was zubereiten zusammen, das ist halt einfach wunderschön. Das bereichert halt einfach jedes Erlebnis, finde ich. Und dritter Tipp, ganz wichtig, finde ich, bereit zu sein, dass alles einfach ganz anders wird als geplant. Wie bei unserer Übernachtung, wirklich bereit dafür zu sein, vielleicht müssen wir rumdrehen, nach Hause gehen. So diese innere Haltung, okay, ich schaffe da einen Rahmen, ich schaffe ein Angebot, aber wir schauen einfach, was der Tag bringt. Und genau das ist ja irgendwie das Abenteuer dabei. Das ist eben nicht einfach so, ich setze ein Ziel und ich erreiche das Ziel, sondern naja, wir setzen uns einfach jetzt mal irgendwie eine Umgebung aus, eine Herausforderung aus und dann schauen wir, was passiert. Ja.
Apropos Windeln, was gehört denn so zur Grundausstattung eines Mikroabenteurers, ohne dass man jetzt mit einem 20-Kilo-Rucksack irgendwie durch die Gegend läuft? Und was sollte man, also Schweizer Taschenmesser wahrscheinlich.
Taschenmesser ist schon auch wichtig, stimmt. Ja, also Taschenmesser ist nicht schlecht. Irgendwie gehe ich davon aus, dass jeder ein Taschenmesser hat, aber hat vielleicht gar nicht jeder. Ne?
Ich glaube, in der Stadt ist das nicht mehr selbstverständlich. Ich hatte früher auch immer, als ich so durch die Wälder gezogen bin, hatte ich immer eins dabei. Aber ich glaube, also...
Also das gehört auf jeden Fall nicht zur Grundausstattung einer Wickeltasche.
Nee, das stimmt. Also ich finde, es ist insgesamt ist es nicht so ausrüstungsintensiv. Also loslegen ist das Wichtigste. Einfach raus und dann ergibt sich schon alles. Aber so ein Ausrüstungsteil, was wir wirklich sehr lieben, konnte man jetzt vielleicht schon ein bisschen im Verlauf sich denken, ist der Kocher für draußen. Ich finde es einfach super gut, draußen sich was kochen zu können. Natürlich ganz wichtig, nicht im Wald. Im Wald ist das nicht erlaubt. Man muss sich dann schon eine Ecke suchen, die halt in einer gewissen Entfernung vom Wald ist und wo man sicher den betreiben kann. Aber es macht halt ungemein viel Spaß. Deswegen ist das mein Tipp, wenn jemand sich noch Ausrüstung zulegen möchte.
Okay, aber da gäbe es jetzt sicher ganz viele Väter und Mütter, die sagen so, oh, da kann sich das Kind doch die Finger verbrennen, wenn draußen auch noch offenes Feuer ist.
Ja, das stimmt. Es ist auch wichtig, da ein Modell auszuwählen, was für Familien geeignet ist. Also da gibt es ja diese super kleinen Kocher, die ganz viel Power trotzdem haben und super schnell kochen, aber die stehen dann meistens ganz instabil und da ist das wirklich gefährlich. Aber wir haben zwei Kocher, die wir benutzen. Die sind beide mit so einem ganz breiten Fuß, wo man auch nicht direkt in die Flamme reinpacken kann. Also wo die Kinder das nicht umstoßen können, nicht reingreifen können. Und dann ist es auch genau richtig.
Aber also generell habe ich jetzt so das Gefühl, wenn ich jetzt dir gelauscht habe, dass du wahrscheinlich zu Hause viel mehr Gefahren für das Kind siehst als draußen in der Natur, oder?
Guter Punkt eigentlich, Haltung.
Ich hab mir da nie so richtig Gedanken darüber gemacht, welche Gefahren ich jetzt zu Hause fürs Kind sehe. Deshalb muss ich mal innerlich jetzt vergleichen mit deiner Frage.
Naja, es kann sich irgendwie die Finger klemmen, irgendwie an der Schublade, es kann die heiße Herdplatte anfassen, es kann stolpern, es kann irgendwie, ich weiß nicht was.
Ja, aber im Wald kann...
In die Steckdose packen.
Im Wald kannst du von einem Hasen angefallen werden oder von einer Kellerassel oder sowas. Also
ja, nach meinem Empfinden finde ich den Wald schon ungefährlicher, wobei ich jetzt drauf und ich denke, das ist super gefährlich, so ist jetzt nicht. Aber im Wald gibt es halt keine großen Gefahren und das ist auch wichtig, auch so, sich die Fakten als Eltern einfach mal in den Kopf zu rufen, weil natürlich kann man sich irgendwie viele Gedanken machen, was alles passieren könnte, aber richtig viele echte Gefahren gibt es nicht. Wie gesagt, Zecken sollte man darauf achten. Man sollte darauf achten, dass die Kinder nicht einfach sich irgendwas in den Mund stecken, sondern mit den Eltern reden, bevor sie das machen. Ich finde, das sind schon die wichtigsten Punkte.
Also im Grunde genommen kann man ja eigentlich sagen, also wenn man jetzt als klassisches Stadtkind groß geworden ist und wenig im Wald gespielt hat, ne, dann hat man ja sehr viele Ängste. Also ich glaube, weil einem das nicht vertraut ist. Wie kann man denn trotzdem zum Mikroabenteurer werden, wenn man eben nicht wie du oder wie wir jetzt irgendwie im Wald auch mal Butzen gebaut haben? Und auch, also ich persönlich habe, glaube ich, die ersten 10, 15 Jahre habe ich hauptsächlich sehr viel im Wald gespielt, einfach weil es dazugehörte für mich in einer Kleinstadt. Aber es ist ja nicht bei jedem so.
Ich finde es halt wichtig, einfach loszulegen. Ich glaube, das ist der einzige Tipp, den es da auch an, den es da gibt. Weil, wie gesagt, man muss ja nicht dann sich irgendwie krasse Sachen vornehmen. Einfach schauen, wo ist jetzt ein schönes Fleckchen, wo wir hin können. Ein Fahrrad nehmen oder die U-Bahn nehmen oder S-Bahn nehmen und einfach hin und dann mal schauen. Also ich finde es
einfach,
der
Einstieg
ist einfach ganz niedrig.
Ja. Einfach machen.
Ja, ich finde schon, einfach sich keine Überambitionen haben. Einfach mal hin und dann schauen. Und beim nächsten Mal kann man sich dann was Konkreteres noch überlegen, was möchten wir jetzt konkret machen? Wollen wir zu einer Höhle hin und wo das gibt? Oder wollen wir zu einem Bach oder?
Ich glaube, wenn der Podcast hier vorbei ist, dann machen wir das sofort, oder? Dann gehen wir gleich raus. Aber eine Frage zum Abschluss habe ich noch. Das ist unsere traditionelle Spotify-Playlist-Frage. Und zwar gibt es bei Spotify eine echte Papas-Playlist, die von Gast zu Gast anwächst. Und jeder Gast darf sich sozusagen ein Lied wünschen, was auf diese Playlist kommt, das entweder mit dem Thema verbunden ist oder das ihn in seiner Vaterschaft irgendwie immer begleitet hat oder einfach auch nur sein Lieblingslied. Ich weiß nicht, ob ihr draußen im Wald auch irgendwie Musik hört oder ob ihr dann nur den Zwitschern der Vögel lauscht. Also, dein Part, welcher Song soll auf unsere Spotify echte Papas Playlist? Also, hast du einen Vorschlag?
Für mich dürfte ich gerne Redemption Song von Bob Marley draufsetzen, weil ich das meinem Sohn sehr, sehr oft vorgesungen habe im Bett und er dann dazu eingeschlafen ist.
Sehr geil.
sowohl draußen als auch drinnen wahrscheinlich, oder?
Ja, stimmt, ja.
Sehr schön, kommt drauf. Bob Marley ist auch noch nicht auf unserer Playlist, wenn ich mich recht entsinne.
Nee, und die ist schon relativ lang, muss man sagen. Genau, also Spotify echte Papa Playlist. Könnt ihr übrigens auch abonnieren. Wie auch diesen Podcast hier, würden wir uns total drüber freuen. Und noch mehr freuen würden wir uns über eine Bewertung und auch über Feedback von euch. Oder jetzt kommt dein Part, Flo. Wenn man eine Frage hat?
Ja, wenn man eine Frage hat, richtet man die eigentlich einfach nur an podcast@echtepapas.de. Dort könnt ihr uns Mails hinschicken, könnt uns Smileys schicken, könnt uns Fragen, Ideen, Anregungen, Kritik, was auch immer, was euch auf dem Herzen liegt. Wir kümmern uns drum.
Genau, soweit der echte Papas Werbeblock. Und du darfst natürlich auch noch mal ein bisschen Werbung machen, Patrick. Wir sind ja auf das Thema auch gekommen, weil ihr gerade ein Buch rausgebracht habt. Ausgebüxt heißt das. Das haben du und deine Frau gemeinsam geschrieben. Aber neben dem Buch gibt es euch auch online als Magazin, richtig?
Genau, wir haben einen Online-Blog und wir haben natürlich auch einen Instagram- und Facebook-Account. Und bei uns gibt's auch unser ganz neues Projekt, was wir jetzt gestartet haben, sind Abenteuerboxen, die man sich bei uns anfordern kann. Da gibt's dann jeden Monat eine Box, die Ausgebüxt-Box, die nach Hause kommt. Und da ist dann Inspiration und Anregungen, Material drin für einen Tag mit der Familie in der Natur zu verbringen.
Sehr cool.
Ah, cool. Okay, und die Infos kriegt man wahrscheinlich auch in den Kontakt alles auf eurer Seite,
genau, das gibt's alles bei ausgebüxt.info.
Super, sehr schön. Schönes Schlusswort. Gut. Uns kribbeln die Hände und die Füße, oder? Wir müssen jetzt unbedingt raus. Wetter ist jetzt auch gerade so ganz gut.
Ja, ich schlag mein Zelt in meinem Garten jetzt hier auf.
Genau. Und wir holen mal die Matratzen auf den Balkon für den Anfang. Gut, ja, Patrick, vielen, vielen Dank, dass du bei uns warst und uns so ein bisschen inspiriert hast und die Impulse, und ich hoffe, dass das bei ein paar Hörern tatsächlich irgendwie gefruchtet hat und dass man einfach mal den Mut hat, mit den Kindern rauszugehen, also öfter rauszugehen. Oftmals schickt man ja nur die Kinder vor die Tür, aber es macht durchaus Sinn, das mit allem Mann zu machen.
Genau, einfach mal machen.
Dann ja, euch. Danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Genau, dann hoffe ich auf einen super Sommer für uns alle.
Für ganz viele Mikroabenteuer.
Hoffe wir, genau. Und dass wir noch viel von dir und deiner Frau lesen, hören, sehen. Und Stichwort hören, das tun wir uns in 14 Tagen wieder bei einem neuen Gast.
Genau.
Okay, bis dahin. Vielen Dank und viele Grüße.
Tschüss.
Macht's gut und tschüss, Patrick.
Tschüss.